Predigttext steht heute in Matthäus 20, Verse 20 bis 28. Ich bitte euch, vor dem Wort Gottes aufzustehen. Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr: Was willst du? Sie sprach zu ihm: Lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, zu einem zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie antworteten ihm: Ja, das können wir. Er sprach zu ihm: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist, von meinem Vater. Und als die zehn hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Der Herr segne an uns sein Wort. Ihr könnt wieder Platz nehmen. Die Überschrift der Predigt heute ist: Vom Herrschen, Leiden und Dienen. Das passt auch sehr gut zu der Katechismuspredigt, die wir heute früh schon hören konnten. Erstens vom Herrschen. Unser heutiger Predigttext steht in Matthäus 20. Die Verse haben wir gerade gelesen. Aber ich möchte noch einmal etwas früher ansetzen und dabei an die Lesungstexte anschließen, damit wir alle den weiteren Kontext des heutigen Predigttextes auch besser verstehen können. Versuchen wir einmal, die Jünger richtig zu verstehen, wie sie die Worte des Herrn verstanden haben. Jesus hat seinen Jüngern schon bei seiner ersten Leidensankündigung mitgeteilt, dass er dafür, für dieses Leiden, nach Jerusalem ziehen muss. Er hat sie auch darauf hingewiesen, wie schwer es ist und sein wird, ihm nachzufolgen. Wir haben ja den Abschnitt gelesen, seine zweite Leidensankündigung. Und die zweite Leidensankündigung geschah dann auf dem Weg nach Galiläa. Und kurz bevor sie in Jerusalem sind, spricht Petrus dann recht fordernd zu Jesus in Matthäus 19, ab Vers 27b. Da fing Petrus an und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater und Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird 100-fach empfangen und ewiges Leben ererben. Die Jünger hören hier etwas für sie Wundervolles, nämlich, dass sie nicht nur von Jesus reich belohnt werden, nein, sie werden auch zusammen mit ihm herrschen und die Gemeinde einmal richten. Wer hört so etwas nicht gern? Wenn man solche Verheißungen zugesprochen bekommt, dann fällt es wahrscheinlich nicht schwer, oder dann fällt es schwer, an noch etwas anderes zu denken, als an diese Verheißung, ans zukünftige Glück. Und man übersieht schnell Dinge, die noch direkt vor einem liegen, bis man dieses schöne Ziel dann erreicht hat.
Vielleicht war das auch der Grund dafür,
dass Jesus die Jünger kurz vor Jerusalem noch einmal zur Seite nimmt und ihnen das dritte und letzte Mal und so detailliert wie noch nie mitteilt, wie der Menschensohn, ja wie er, jetzt in Jerusalem leiden wird. Ja, wie er sterben wird. Schließlich waren die vorangegangenen Leidensankündigungen schon eine Weile her. Wir lesen ab Vers 18 darum im Matthäus 20. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird den Hohepriestern und Schriftgelehrten überantwortet werden. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Die Jünger hätten also erkannt haben müssen, was mit ihrem Meister und demzufolge auch mit ihnen passieren wird. Aber anscheinend blenden sie diese Leidensbotschaften irgendwie aus und verstanden ihren Herrn einfach nicht richtig. Denn letztlich reagieren sie nach der Gefangennahme Jesu und nach seiner Kreuzigung ganz verwirrt. Und sie flohen. Alle waren anscheinend geschockt und keiner wusste recht, wie es nun weitergehen würde. Erst im Nachhinein verstanden die Jünger durch den Heiligen Geist, mit Hilfe des Heiligen Geistes, auf was für eine Nachfolge Jesus sie vorbereitet hatte. Erinnern wir uns, sie waren bereits 3 Jahre mit ihm unterwegs. Und wir hatten ja auch gerade gelesen, dass ihnen von Jesus selbst eine Belohnung für ihre Bemühungen und Entbehrungen versprochen wurde. Außerdem hatten sie schon mehrfach angekündigt bekommen, dass Jesus leiden und sterben müsse. Aber anscheinend nahmen sie an, dass Jesus und ihre eigene Herrschaft auch bald beginnen müsste und ihre Entbehrungen bald vorbei seien. Sie gingen wohl immer noch davon aus, dass Jesus bald eine irdische und eine politische Herrschaft beginnen würde. Dadurch wird dann auch leichter verständlich, wieso die Frau des Zebedäus zu Jesus kam und ihm ihre besondere Bitte, ja ihre Forderung anbrachte und vortrug. Nun nebenbei gesagt, dass Matthäus hier mit Absicht die Namen der beiden Jünger weglässt, ist eine interessante Frage, aber es ist jetzt für diesen Predigttext nicht so wichtig. Wir wissen, mit diesen beiden Söhnen des Zebedäus sind Jakobus und Johannes gemeint. Die Mutter ist Salome. Warum Matthäus die Namen weglässt, wer das unbedingt wissen will, kann mich auch gern nach der Predigt fragen. Aber deutlich ist, dass das Hauptaugenmerk hier nicht auf der Mutter liegt, denn Jesus spricht im Weiteren hauptsächlich nur noch die beiden Jünger an. Es geht zwischen den Jüngern also wieder einmal um die Frage nach Rang und Ehre im Reich Christi und somit auch im Reich Gottes. Denn schon im Kapitel 18 wird uns davon berichtet, wie die Jünger Jesu fragten, wer ist wohl der Größte im Himmelreich? Die Jünger sind anscheinend versessen auf diese versprochene Herrschaft und diese bald anfangen zu können. Und dabei auch eine vorteilhafte Stellung selbst einnehmen zu können gegenüber den anderen Jüngern. Und in dem Sinne dienen? Ja, aber die Herrschaft über all diejenigen, die ihren Herrn und in den letzten 3 Jahren angefeindet haben, die wird hoffentlich auch bald beginnen. Wer die letzten beiden Predigten von Ludwig gehört hat, der wird hier merken, dass sich die heutige Predigt sehr gut an diese Predigten von Ludwig anschließt, aber eben aus dem Blick des Matthäus-Evangeliums. In unserem Predigttext hören wir von einem ganz ähnlichen Anliegen der Mutter, von Jakobus und Johannes. Sie warf sich also vor ihm nieder Sie wusste anscheinend, wie sie Jesus gegenüber mit einer solchen Frage und Bitte sich zu verhalten hat und zu wem sie zu gehen hat. Das spricht schon einmal für sie. Aber ihre Frage ist nicht demütig. Ihre Söhne sollen doch bitte in Christi Königreich die beiden geehrtesten und mächtigsten Jünger sein. Denn das heißt es, zur Rechten und zur Linken zu sitzen, am Tisch und am Thron Christi. Die anderen Jünger ärgern sich dann auch im Verlaufe des Gespräches über die beiden anderen Jünger, aber nicht aus frommen Ärger, wie man denken könnte, über diese forsche Frage, sondern darüber, dass die beiden mit dieser Frage den anderen Jüngern zuvorgekommen sind. Denn im Griechischen kommt hier schon heraus, dass es wohl eher ein neidischer Ärger war. Sie waren wohl neidisch, dass sie sich und wollten sich nicht abhängen lassen von den beiden Jüngern in der Frage des Ranges und in der Frage, wer wird einmal der Größte sein. Schließlich hatten sie doch alle noch die Verheißung Gottes im Ohr über ihre zukünftige Herrschaft. Aber Jesus reagiert nun nicht böse über diese Frage und tadelt die Mutter auch nicht. Nein, er geht wie so oft sehr feinfühlig und geduldig vor, obwohl er es auch anders kann. Er antwortet nun direkt Jakobus und Johannes und zeigt ihnen auch dieses Mal ihre geistige Kurzsichtigkeit auf. Und darum geht es nun in den zweiten Punkt. Zweitens vom Leiden. Jesus spricht zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Ja, und so war es auch. Die Jünger und ihre Mutter unterlagen einer großen Täuschung über das, was noch vor ihnen lag. Über die wahre Größe in der Erniedrigung und im Leiden Jesu, was dann in Jerusalem passieren sollte. Sie hatten taube Ohren für die Leidensankündigungen Jesu und begriffen nicht, wie die Königsherrschaft Christi wirklich beginnen würde. Nicht mit einem Thron, sondern am Kreuz. Darum hängt Jesus gleich die Frage an: Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Die beiden wussten gewiss durch die vorangegangenen Verheißungen Jesu, dass sie dienen sollten und dafür Entbehrungen hinnehmen mussten. Sie wussten sicherlich, dass sie nicht auf menschliche Ehrungen bauen sollten und sich lieber Schätze im Himmel sammeln sollten. Sie folgten Jesus ja immerhin schon 3 Jahre und wollten Jesus auch weiterhin nachfolgen. Es war auch bisher noch nicht so schlimm. Schließlich war Jesus im Volk noch sehr hoch angesehen. Deshalb antworteten sie wahrscheinlich auch sogleich mit: Wir können es. Aber wussten sie wirklich, was Jesus hier meinte und worauf sie sich in ihrer Nachfolge eingelassen haben? Wusste das die Mutter bei ihrer Frage? Ich denke nicht. Jesus gebraucht hier das Bild des Kelches, des Bechers beziehungsweise, welches schon im Alten Testament oft gebraucht wurde. Der Kelch kann dabei für das Gute, für das Heil stehen, wie es im Psalm 116, in Vers 13 vorkommt. Ich zitiere: Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. Es kann aber auch für die schlechten Dinge stehen, für den Leid, für das Leid und den Zorn Gottes, wie zum Beispiel in Jesaja 51, in Vers 17 und Vers 22, wo es heißt: werde wach, steh auf, Jerusalem, die du getrunken hast von der Hand des Herrn, den Kelch seines Grimmes. Den Taumelkelch hast du ausgetrunken, den Becher geleert. Und dann in 22: So spricht dein Herrscher, der Herr und dein Gott, der die Sache seines Volkes führt: Siehe, ich nehme den Taumelkelch aus deiner Hand, den Becher meines Grimms. Du sollst ihn nicht mehr trinken. Oder in Jeremia heißt es dann, in Jeremia 49, Vers 12. Denn so spricht der Herr, siehe, die es nicht verdient hatten, den Kelch zu trinken, müssen trinken. Und du sollst ungestraft bleiben? Du sollst nicht ungestraft bleiben, sondern du musst auch trinken. Diese Stellen zeigen die negative Bedeutung des Kelches, die auch Jesus in unserem Predigttext meint. Der Kelch, er steht wie auch in Hesekiel 23, Vers 33, für ein schreckliches Erlebnis eines Menschen, vor dem einem gruselt und graut, vor dem einem schaudert, heißt es in Hesekiel, vor dem man sich fürchtet und erschreckt. Jesus spricht von diesem Kelch auch kurz vor seiner Festnahme im Garten Gethsemane, als er seinen himmlischen Vater bittet: Mein Vater, ist dir es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht so wie ich will, sondern so wie du willst. In Matthäus 26, 39 und dann in Vers 42 noch einmal: Mein Vater, ist dir es möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Jesus meinte bei seiner Frage also an die Jünger diesen Leidenskelch der Verachtung, Spott, Schmerzen, Gefahr, Angst, Not, Sterben und ja, Tod mit sich bringt. Den Kelch trinken, das heißt das Leid tragen, welches er zum Wohl seines Volkes auf sich nehmen wollte. Solches Leid kann auch seine Nachfolger erwarten. Dabei wiederholt er dies jedoch nicht, dadurch wiederholen wir nicht das stellvertretende Leiden Christi. Allerdings ist im jüdischen Verständnis diese Frage Jesu, ob sie den gleichen Kelch trinken wollen, den er trinkt, nun gleichbedeutend mit der Frage, ob sie sein Leben, sein Los, seine Bestimmung teilen wollen und sich dabei wirklich mit ihm identifizieren möchten. Und ich bin hier wieder bei der Frage, ob sich die Jünger dieser negativen Bedeutung dieses Kelchstrinkens überhaupt bewusst waren. Es ist traurig, aber nein, das wussten sie nicht. Die Jünger dachten bei diesem Kelch wohl eher an die baldige Herrschaft Jesu und an dieser wollten sie eben gern teilhaben. Das Leiden, ja, aber das geht schon schnell vorbei und dann herrschen wir. Jesu fragte seine Jünger, ob sie den gleichen Kelch des Leidens trinken wollen, wie er selbst. Dabei steht für uns außer Frage, dass natürlich nur Jesus diesen Kelch trinken konnte. Darum heißt es auch im Heidelberger Katechismus in der Frage 17, indem es um den Mittler und über die Erlösereigenschaften geht, warum muss er zugleich wahrer Gott sein? Vorher ging es darum, dass er Mensch sein sollte. Warum muss er zugleich wahrer Gott sein? Die Antwort ist, nur wenn er zugleich wahrer Gott ist, kann ein Mensch die Last des Zornes Gottes tragen und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerben und wiedergeben. Nur Jesus konnte als Gott Mensch mit seinem himmlischen Vater versöhnen und wirkliche Sühnung erwirken, wie er es dann auch in Vers 28 in unserem Predigttext sagt. Das Heil konnte nur Jesus durch sein Leiden und Sterben erwirken, denn nur er war heilig genug, die Sünden von jemand anders auch noch zu übernehmen. Und nicht zuerst für seine eigenen Sünden bestraft zu werden. Aber er fragte seine Jünger und er fragt auch uns, ob wir wissen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Wollen wir uns mit Jesus wirklich identifizieren? Dass wir auch dazu bereit sind, Spott, und Verfolgung zu ertragen und Schmerzen und Gefahr und verlacht zu werden und Angst und Not und Sterben und Tod, falls es nötig ist. Um Jesu Willen. Das heißt dann auch für uns vielleicht Arbeit und keine Freunde, keine Arbeit zu finden, weil wir Christen sind. Oder sich in einer Gegend oder in einer Stadt nicht wohlzufühlen. Aber man lebt dort, weil man in eine bibeltreue Gemeinde gehen kann. Es kann auch bedeuten, dass man nicht jeden Beruf oder geliebte Dinge ausführen kann, wie zum Beispiel ein Sport, eine Sportart, der man eben nicht professionell nachgehen kann. Weil es eben nicht dem christlichen Lebenswandel entspricht, den uns die Bibel vorgibt. Oder weil man dann nicht mehr sonntags zum Gottesdienst gehen kann. Oder nicht mehr allgemein den Versammlungen der Gemeinde nachkommen kann, dabei sein kann. Es kann aber auch bedeuten, dass man eben alles aufgeben muss. Arbeit, Familie, Freunde, was man bisher hatte, wenn man Christ wird. Und wenn man Christ wird, kann sich das ändern. Ja, und dass man dann dorthin geht, wo eben eine gute Gemeinde ist. Dass man in eine Stadt zieht, wo man unter Gottes Wort kommt. Und Teil einer guten Gemeinde sein kann, Mitglied. All das und noch viel mehr kann auf einen Nachfolger Jesu zukommen. Und weil Jesus die Zukunft von Jakobus und Johannes schon kannte, antwortete er in Vers 23 dann auch: Ihr werdet meinen Kelch trinken. Und so kam es ja auch. Johannes ist zwar höchstwahrscheinlich, man ist sich da nicht sicher, eines natürlichen Todes gestorben, aber Jakobus erlitt durch das Schwert des König Herodes den Märtyrertod. Jesu Jünger und Christen zu allen Zeiten müssen wissen, dass es durchaus normal sein kann, dass man für seinen Glauben an Jesus Christus verlacht und verfolgt werden kann. Wir hier in Deutschland erleben das heutzutage nicht in dieser Härte, nicht mehr so direkt. Wir werden zwar durchaus verlacht und verspottet und können es im Leben manchmal wirklich schwer haben. Aber Folter und Tod muss ein Christ in Deutschland noch nicht erleiden. Unsere Geschwister jedoch, besonders im islamischen Ausland, ja, wir hören durch die Nachrichten besonders derzeit von Irak, denen geht es nicht so. Und ich sage bei uns in Deutschland noch, denn wir wissen nicht, was die Zeit bringt. Wir wissen durchaus durch die 2000 Jahre Kirchengeschichte und durch Gottes Wort, dass es immer und immer wieder und überall zu Christenverfolgung kommen kann. Durch einen sehr schnellen Machtwechsel, durch einen Ideologienwechsel. Und dass dann auch wieder Christen verfolgt werden können, bis hin zum Tode. Wir dürfen dankbar sein, dass es hier noch nicht so schlimm ist. Dafür können wir Gott tagtäglich im Gebet danken. Aber wir brauchen auch nicht überrascht sein, wenn es mal wieder dazu kommen sollte. Und wir sollen uns dann auch nicht davon lähmen lassen und geschockt sein. Es gehört zur Nachfolge Christi hinzu. Wir dürfen aber wachsam sein. Und getrost dem entgegengehen, was kommt. Denn wir sind nicht allein. Christus ist bei uns. Jesus sprach auch schon früher davon, dass Matthäus in Kapitel 16, Verse 24 und 25 wie folgt festhielt. Will mir jemand nachfolgen, sagt er, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf. Folge mir. Denn wer sein Leben unterhalten will, erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und auch Paulus schrieb in seinem zweiten Brief an die Korinther, dass Christen Bedrängnisse erleiden müssen. Aber er gab auch gleichzeitig mit an, woher wir die Kraft zum Ertragen für das Leid bekommen und dass wir auf eine gewisse und fröhliche Hoffnung hin leiden können. So schrieb er im 4. Kapitel des 2. Korintherbriefs ab Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott und nicht von uns sei. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit wir auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werden. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem fleischlichen Leibe. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum reden wir auch, denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Petrus schrieb sogar davon, dass wir Christen selbst dazu berufen sind, für Gutes tun, also nicht nur im Namen Jesu, sondern wenn wir Gutes tun, Leid zu ertragen. Und er schrieb im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, ab Vers 20, denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt nachfolgen seinem Fußstapfen. Jesus Christus wusste ganz genau, dass er den Kelch des Leides und Zornes trinken musste, um sein Volk zu retten. Und deshalb sagt er auch in Vers 20, 28, so wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er sein Leben gebe zur Erlösung für viele. Und wir wissen, dass er sich selbst mit diesem Menschensohn meinte. Jesus Christus, der selbst Gott und Herrscher über das ganze Universum ist. Ja, er war sich nicht zu schade, für seine eigenen Geschöpfe zu sterben, ihnen zu dienen, sein Leben zu lassen als Lösegeld, damit wir in Ewigkeit leben können und eben nicht den ewigen Tod erleiden müssen. Er löste uns aus der Knechtschaft der Sünde heraus, damit wir leben. Und er brachte das Lösegeld für unsere Sünden, damit wir rein und heilig leben. Und nicht nur rein und heilig mit ihm leben, sondern auch herrschen werden. Ja, und dafür wurde der, der eigentlich König ist, verlacht und verspottet und gegeißelt und gekreuzigt. Ja, die Sünden von uns Menschen verlangen sogar seinen Tod. Und so starb Christus einen schrecklichen Tod am Kreuz, um uns, seine erwählten Kinder, zu erretten. Ein für alle Mal zahlte er mit seinem Leben für unsere Sünden. Und das dürfen wir wissen, wenn wir in dieser Nachfolge Christi stehen. Es kann auch dieses Los dazugehören zu unserer Nachfolge. Dieses
Schicksal, was Jesus erlitt für uns, kann uns auch uns Christen zuteil werden. Und deshalb sagt Jesus zu den beiden Jüngern, ihr werdet meinen Kelch trinken. Und der Herr hängt dann gleich noch die Antwort der ursprünglichen Frage der Mutter von Jakobus und Johannes an. Sie bat Jesus darum, die beiden Söhne besonders zu ehren, indem sie später einmal im Reich Jesu zu seiner Rechten und Linken sitzen dürfen. Und die Antwort, die Jesus daraufhin gab, möchte ich nun im dritten und letzten Punkt meiner Predigt beantworten. Drittens, vom Dienen. Jesus antwortete also weiter, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, das steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater. Man könnte jetzt durchaus fragen, braucht es das? Diese Sicherheit um einen Ehrenplatz, warum kümmern sich die Jünger so sehr darum? Warum sind sie so besorgt um ihre Stellung? Welche Ängste verbergen sich hinter diesem Wunsch der Jünger? Und welchen Anteil an Machtgelüsten zeigen sich darin? Wo bleibt denn die Gelassenheit, die wir durch die Verheißung Christi haben dürfen? Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen für euch. Gibt es denn bei Gott nicht genug Raum und Platz für alle? Ja, wie konnten das die Jünger vergessen? Jesus verurteilt jedoch gar nicht, dass Jakobus und Johannes so gerne in seiner Nähe wären und in seiner Nähe sitzen möchten. Aber es geht hier eben nicht um die Nähe zu Christi Thron, sondern es geht um die Ehre, welche diese Nähe Christi mit sich bringt. Es geht daher nicht notwendigerweise zu wissen, warum die beiden Jünger unbedingt gerne zur Rechten und Linken sitzen wollten. Gewiss werden sie an beides gedacht haben, an die Nähe und an die Macht. Jesus macht aber deutlich, dass diese besondere Nähe zu ihm nur für zwei besondere Jünger Jesu bestimmt ist. Und er selbst kann diese nicht bestimmen. Er verweist auf seinen Vater, dem in diesem Fall allein das Recht zusteht, dies zu entscheiden, wer diese beiden Jünger sein werden. Damit macht Jesus deutlich, dass es dabei nicht um persönliche Zuneigung und Gunst geht, zu seinem Lieblingsjünger, wie man manchmal sagt, Johannes, oder um Vetternwirtschaft, was ja waren, das hier tatsächlich zutrifft, sie waren Vettern, sondern dass es nur der zu seiner Rechten und Linken schafft und Platz nehmen darf, der es sich vor Gott verdient hat, vor seinem Vater. Und dies kann nicht mal er selbst entscheiden. Nein, ein objektiver Dritter, der göttliche und himmlische Vater, entscheidet dies. Denn auch in der Einheit, die zwischen dem Vater und dem Sohn besteht, gibt es doch gewisse Unterschiede in den Aufgaben und in den Ämtern. Im Reich Gottes, das sagt uns dieser Bibelabschnitt, werden die Sitze nicht nach menschlichem Maßstab und Überlegungen verteilt, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, denen es bestimmt ist, von meinem Vater. Jesus sagt damit, Gottes Ehrungen, die uns zugutekommen, bleiben sein Geheimnis. Im Reich Gottes und so auch bei uns in der Gemeinde spielen nicht unsere menschlichen Gesetze und von Zuordnung und Bewertung eine Rolle, sondern Gottes Gesetze und Bewertung. Wir dürfen also wissen, dass es einen Lohn und auch einen unterschiedlichen Lohn bei Gott im himmlischen Reich geben wird. Aber wie dieser Lohn genau aussieht, werden wir erst erfahren, wenn es soweit ist. Wir dürfen uns und sollen dabei aber fragen, nach welchen Maßstäben Gott im Gegensatz zu unseren weltlichen Herrschern seine Ehrungen vergibt. Als nun die übrigen 10 Jünger aus dem Predigttext sich zu Recht über die begünstigende Bitte und Forderung von Jakobus und Johannes ärgern, antwortet Jesus daraufhin allen Jüngern. Er ruft sie zu sich und er beantwortet dabei auch die von uns gestellte Frage nach den Maßstäben Gottes und der Ehrverteilung. Da heißt es nämlich in Vers 25, aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Nur durch die richtige Dienstbereitschaft erlange ich also Ehre bei Gott. Wir hatten schon viel über die rechte und wahre Dienstbereitschaft und wahre Größe in den letzten Predigten von Ludwig gehört. Jesus zeigt uns hier, wie unterschiedlich die Wertmaßstäbe bei Gott sind. Sie stehen im absoluten Gegenüber zu den weltlichen Wertmaßstäben. In der Welt kommt man vorwärts mit den Ellenbogen, indem man sich nimmt, was man will, aber bei Gott nur, indem man gibt. Jesus selbst ist das beste Beispiel überhaupt. Jesus, der Sohn Gottes, legt seine Herrlichkeit ab. Und er nahm Knechtsgestalt an. Und er erniedrigte sich. Und er wurde Menschensohn. Kein Mensch kann sich überhaupt so sehr erniedrigen, wie Jesus es tat. Aber wir sollen so gesinnt sein wie Jesus. Wie es auch im Brief an die Philipper steht, im 2. Kapitel ab Vers 3, tut nichts aus Eigennutz und oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Aber es ist nicht so, dass wir dabei bei dieser Aufgabe auf uns selbst gestellt sind. Christus nachzufolgen und dabei Leidensbereitschaft und Dienstbereitschaft aufzubringen, müssen wir nicht selbst schaffen. Gott selbst hilft uns dabei, indem er seine erwählten Nachfolger und Kinder mit dem Heiligen Geist ausrüstet und ausgerüstet hat. Für uns gilt, dass wir versuchen, seinen Anforderungen, Aufforderungen nachzukommen und darüber nachzudenken, was dies für uns persönlich bedeutet. Und nur dann werden wir Ehre bei Gott erlangen. Und nicht, indem wir nach Ehre und Ämtern hier auf Erden streben, was ja doch nur unseren Hochmut und unseren Stolz offenbart. Es wird uns vielleicht zur Ehre und Ansehen bei den Menschen hier verhelfen und sogar auch in der Gemeinde. Aber es wird uns nicht zur Ehre bei Gott verhelfen, die wir eigentlich anstreben sollten. Wenn also Ämter und Dienste an uns herangetragen werden in der Welt oder in der Gemeinde, dann können wir sie gerne annehmen. Aber wir sollen selber nicht so erpicht darauf sein, sie anstreben und alles Mögliche dafür tun. Wir sollen nach Ehre bei Gott streben. Und dieses Streben kann und darf sich nur durch demütiges Handeln äußern. Dieses demütige Handeln zeigt die Gesinnungsübereinstimmung mit Christus an. Diese Demut, die Christus vorgelebt hat, von seinen Jüngern hier indirekt, fordert Jesus hier indirekt. Und sie hilft uns unverzagt und mutig, Leid gerne zu ertragen. Und das sagt uns Christus hier in seinem Wort. Aber wir dürfen auch wissen, dass dies auch nur möglich ist, weil Gott uns mit dieser demütigen Liebe ausstattet, durch seinen Heiligen Geist. Christus hat uns diese demütige Liebe vorgelebt und damit überhaupt erst in uns gewirkt. Und deshalb möchte ich mit einem Vers aus dem ersten Johannesbrief nun abschließen, aus dem 4. Kapitel, Vers 19, und da heißt es: Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Amen. Der Herr segne aber an uns sein Wort. Thank you.